Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich in jeder Woche zwei Menschen über einen Bibeltext, über den laut EKD Perikopenordnung in zwei Wochen gepredigt wird. Wir haben heute den Sonntag Reminiscere und den spricht man so aus, oder Astrid?
Ich glaube schon. Ausgesprochen.
Also genau. Und wir schauen uns einen Bibeltext aus dem vierten Buch Mose an. Heute sind wir Fabian. Ich bin Mitglied des Stückwerk-Redaktionsteams und vor allem auch für die Technik im Hintergrund zuständig. Und bei mir ist heute die
Astrid. Hallo, genau. Auch ich bin Teil des Stückwerk-Teams und auch mich kennt ihr wahrscheinlich schon aus mehreren Folgen, wenn ihr schon mal reingehört habt. Ansonsten herzlich willkommen an alle, die heute das erste Mal eingeschaltet haben und sich gleich mit diesem traumhaften Text in der Passionszeit beschäftigen.
Ihr habt euch den besten Text rausgesucht, um hier einzusteigen. Ja, herzlich willkommen auch meinerseits, genau. Es ist natürlich ein Fehler, dass ihr bisher noch nicht reingehört habt, aber trotzdem seid ihr herzlich willkommen. genau. Wir legen gleich los, uns über diesen Text zu unterhalten. Und ich lese aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9 und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk, da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und zieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Ja, liebe Astrid, was hast du denn zu diesem Text für Gedanken gehabt, als du den jetzt gelesen hast in der Vorbereitung?
Ich muss gestehen, dass ich mich ja lange drum gedrückt habe und dann gesagt habe, komm Fabian, wir nehmen was dazu auf. wie sagt man, aus dem Nähkästchen der Redaktion, dieser Slot blieb ziemlich lange leer. Aber jetzt habe ich nochmal echt auch spannende Meditation und wie sagt man, also Predigthilfen dazu gelesen. Ja. Einmal diese kurze, die es jetzt mittlerweile auf Bibelwissenschaft gibt und bibelwissenschaft.de und die andere zum jüdisch-christlichen, zur jüdisch-christlichen Bibelauslegung. Und da ist mir nochmal so ein bisschen was klar geworden, weil ich tatsächlich ehrlicherweise jetzt das Buch Numeri nicht so verinnerlicht habe. Aber da wurden nochmal ganz spannende so Linien gezeichnet. Dass ja eben das Volk schon immer wieder murrt im Vorgang dieser Erzählung und dass tatsächlich im Kapitel davor Miriam und Aaron sterben, also die Geschwister von Mose und eben auch klar wird, dass Mose nicht das Heilige Land erreichen wird. Mhm. Und das fand ich ganz interessant in dem jüdisch-christlichen Kommentar von Ulmer, der hat gesagt, ja, hier findet so eine Art Generationenwechsel statt in der Wüste. Irgendwie, es ist ja so eine Never-Ending-Story. Die laufen seit Jahrzehnten durch diese Wüste. Und es ist immer so ein Hin und Her. Man denkt, okay, jetzt hat man was geschafft und irgendwie, jetzt ziehen wir noch durch Edom und dann sind wir echt schon einen großen Schritt weiter und dann sagt aber Edom, also da sagen die Leute aus Edom, nö, ihr dürft hier nicht durch, ihr müsst drum rumziehen und dann denkt man wieder, super, das sind jetzt wieder richtig viele Kilometer mehr, die wir plötzlich laufen müssen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Also es ist echt auch so eine Challenge, ja irgendwie da gut dabei zu bleiben. Also in den Versen davor, in Kapitel 21, da bewahrt Gott die IsraelitInnen vor den Kananitern, die irgendwie Krieg führen wollen oder auch gewalttätige Angriffe vorhaben. Und eigentlich ist es auch ja super Vertrauensbeweis eigentlich, oder könnte es sein, für die Israeliten zu sagen, okay, Gott ist mit uns und bewahrt uns und wird uns auch bis ins Heilige Land führen. Mhm. Aber die Geduldsschnur ist einfach langsam gerissen, beziehungsweise, wie es da auch in diesen Versen heißt, die wir vor uns haben, ist es irgendwie so, dass die eben auf dem langen Weg ungeduldig werden oder eben, ich glaube, auf Hebräisch heißt es irgendwie so kurzer Atem, also der Nefesh wird kurz, die Nefesh wird kurz, also hat einfach keinen, sagen wir ja heute auch noch, keinen langen Atem mehr. Wir haben, ja. Also es, genau, es reicht ja. Langsam. Das so, genau. Also jetzt, ja, von daher bin ich jetzt schon eingestiegen bei dem, was ich gelesen habe, weil das jetzt irgendwie so präsent ist. Tatsächlich.
Ja, das
also
ist ja sozusagen, was du beschrieben hast, ist ja die Voraussetzung, vor der diese Geschichte stattfindet. Und das finde ich auch ganz spannend. Also wenn wir, vielleicht können wir da noch kurz bleiben, bevor wir dann einen Schritt weiter in die Geschichte selber reingehen, weil ja diese Voraussetzung, die du gerade geschildert hast, das finde ich ja hochaktuell tatsächlich. Also das ist ja, zeigt so eine Grunddimension von Menschsein, dieses immer, also ich sag mal, diesen bisschen verklärten Blick auf die Vergangenheit. Das hier jetzt ja wieder gespiegelt wird durch diesen Satz, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste, dann ist es kein Brot noch Wasser hier, uns ekelt vor dieser mageren Speise. Also ich will gar nicht kleinreden, dass das eine ziemlich beschissene Zeit wahrscheinlich war in der Wüste da, kann ich mir vorstellen, aber so, dass man dann zu dieser Sklaverei so verherrlicht und das ist ja, also das ist ja was ich auch im menschlichen Denken heute immer wieder finde, dieses Stichwort früher war alles besser. Also man schaut auf seine Vergangenheit, erinnert sich aber nur an die Zeiten, die irgendwie richtig gut waren oft und sagt dann, ja, jetzt geht ja alles ein Bach runter hier und es genau, das ja. Erkenne ich in ganz vielen gerade so extremistischen Denkmustern auch, wenn man jetzt anguckt, AfD, Stichwort oder keine Ahnung was, die immer irgendeine Vergangenheit heraufbeschwören wollen, die es aber so ja nie gab, wo sie sagen, wenn wir nur das und das machen, dann wird alles wieder gut. Donald Trump, make America great again. Also das sind solche Stichworte, wo sich dieses Denken ganz stark, finde ich, widerspiegelt. Auf das Negative im Jetzt zu schauen und zu sagen, wir wollen wieder in irgendeine fiktive alte Zeit zurück, wo alles gut war, so ein bisschen die, und es ist ja verständlich, dass man da ins Nörgeln kommt, auch gerade wenn man so jetzt eine Wüstenerfahrung hat, wie die Israeliten.
Total. Und ich finde das auch spannend. Also, du hattest ja schon gesagt, irgendwie die magere Speise. Ich habe jetzt gerade die Basisbibel vor mir, Vers 5, letzter Satz. Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen. Ja. Also, es bezieht sich wohl auf Manna. Das wird hier nicht explizit, aber das deuten jedenfalls die Kommentare so aus. Und es war ja damals so dieses, das Himmelsgeschenk, wir haben was zu essen und wir können, also Gott beschenkt uns und natürlich ist es irgendwie nicht jetzt, es ist kein Festmahl, aber es ist das, was wir brauchen. Und da auch, dass sich so ein bisschen die Erwartungen vielleicht verschieben oder so eine, ja, vielleicht ist es auch ausgelutscht, das Manna. Natürlich, wenn es das erste Mal Knäckebrot vom Himmel fällt, denke ich auch yes. Und wenn ich dann irgendwie 20 Tage nur Knäckebrot esse, dann denke ich auch, nee, jetzt reicht's. Also ich will vielleicht auch mal wieder einen anderen Geschmack. Aber genau, das hat sicher ja auch mit dieser Ungeduld zu tun, dass man dann auch einfach Dinge anders bewertet. Und das eben auch das, was früher sozusagen die Vorfahren noch wertgeschätzt haben, dass das jetzt also anders bewertet wird.
Ja.
Also das wäre sozusagen so eine Umkehr zu dem, was du gesagt hast, die Vergangenheit zu glorifizieren, ist hier eigentlich so eine Vergessenheit von dem, was war und auch so eine Undankbarkeit. Also und das habe ich jetzt auch gerade in Bezug auf so Holocaust-Gedenken oder überhaupt Drittes Reich gehört oder gelesen, dass die Jugend, also wenn du halt einfach keine Großeltern mehr hast, die das erlebt haben, dass dir so ewig weit weg vorkommt, dass du auch vergisst, was das für negative Seiten hat. Und
ja.
Genau, davor gruselt es mir auch und daran habe ich auch gedacht, als ich den Text gelesen habe, dass ich glaube, das total spannend fände, daran auch eine Predigt aufzuziehen.
Ja. Ja, das finde ich auch einen guten Punkt. Man könnte das auch dann sagen, Geschichtsvergessenheit, die sich dann da mit reinspielt. Was ich jetzt aber spannend finde an dem Text, und vielleicht können wir da noch ein bisschen, also diese ganze Handlung, die ja hier beschrieben wird, das stößt ja beim Predigthören oder beim Texthören später, wenn man den Predigttext dann auch einfließen lässt in die Predigt, also das kann man ja nicht einfach unkommentiert stehen lassen. Warum schickt hier Gott die Schlangen? Was hat das mit diesem auf die Schlange gucken auf sich? Ist dir da irgendwie, oder hast du da irgendwelche Gedanken dazu entwickelt? Weil das ist ja das, was den Text, finde ich, so schwierig macht. Also dieses konkrete Ereignis, was jetzt hier beschrieben wird, wie Gott mit diesem Murren des Volkes umgeht, könnte man vielleicht sagen. Oder mit dieser Vergessenheit, oder wie man es auch immer dann konkret ausdeuten möchte.
Total, genau. Ich glaube, die Schlangen waren auch wirklich das, was mich abgeturnt haben, mich mit diesem
Text. Du magst keine Reptilien.
Nein, aber ich mag nicht, wenn die Leute killen, massenweise. Ja. Das finde ich nicht. Ich bin großer Fan. Von Leben. Auch Schlangen. Finde ich faszinierend, aber tatsächlich am liebsten durch eine Glasscheibe schon, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Genau. Und das war sowas, was mich abgeschreckt hat, was mich auch davon abgehalten hat, mich in unser Workflow-Tool zuerst einzutragen. Und jetzt habe ich mich aber noch ein bisschen eben durch die Übersetzung durchgeguckt und manche sagen eben, also hier Basisbibel Giftschlangen. Ich glaube, wie ist es bei Luther?
Feurige Schlangen steht hier bei Luther.
Feurige, genau. Und interessant fand ich, als ich jetzt noch diesen Kommentar von bibelwissenschaft.de gelesen habe, dass dort eben in der Übersetzung zur Perikope, es heißt sowohl bei Vers 6, wo eben Adonai die Seraphim-Schlangen, also die Schlangen schickt, das heißt auch schon Seraphim, und dann auch die eherne Schlange ist eben ein Seraphen. Also sagt Jahwe zu Mose, mach dir einen Seraphen und befestige ihn an einer Panierstange, und jeder, der gebissen wird und ihn ansieht, wird am Leben bleiben. Und das ist auch eben im hebräischen Text die gleiche, also der gleiche Wortstamm, das gleiche Wort, Seraph. Und das sind ja eben auch diese göttlichen Mischwesen. Also die kennen wir ja aus verschiedenen Paul-Gerhardt-Liedern und anderen Stellen und so, die Seraphim und Cherubim und so weiter. Die Engel, die irgendwie im Himmel sind, aber eben offensichtlich nicht nur. Also die göttliche Wesen vielleicht auch zwischen Himmel und Erde sind so Mischwesen.
So engelhafte Wesen, ja.
Genau, also der Gesenius sagt, Seraphim, theriomorph, anthropoide Mischwesen der göttlichen Sphäre mit drei Flügelpaaren über Gesicht, Händen und Genitalien. Und prominente Glieder des Hofstaates Jahwes. Also das fand ich voll spannend, auch dass es die beiden deutschen Übersetzungen, Basis und Luther, nicht übersetzen und das irgendwie aussparen, dass es auch diesen Aspekt hat, diese Schlangen eben wirklich auch göttliche Wesen zu sein und nicht nur giftig und feurig, weil das natürlich auch was mit dem Gottesbild macht. Also zu sagen, Gott schickt da von seinem Hofstaat sozusagen Wesen, die erstmal einige Israeliten killen und ist damit irgendwie auch Gott des Unheils. Und damit müssen wir erstmal klarkommen. Und das finde ich schon sehr herausfordernd. Also von daher kann ich auch verstehen, dass man es nicht so übersetzt. Aber es lohnt sich, Hebräisch zu lernen und da mal reinzugucken. Also es ist ja ähnlich so, finde ich, wie mit Satan habe ich assoziiert, weil Satan ist ja auch irgendwie einer eigentlich aus den Herrschern. Und so stimmt, ist es eben auch mit den Seraphim, die eben auch irgendwie ambivalent sind, weil sie Unheil bringen, und gleichzeitig werden sie dann auch wieder zum Schutzzeichen, indem eben Gott Mose beauftragte, eine eherne Schlange, eine Bronzeschlange an der Stange zu befestigen. Und das, also ich finde auch diese Entwicklung von Gott da ganz interessant, dass der ja am Anfang eben die vernichtet und dann, also über die Schlange, über dieses Medium Schlange, und dann redet Gott, also dann weinen die Israeliten und sagen, oh Mist, irgendwie ist es, läuft es gerade wieder richtig doof. Genau, und sie bitten Mose, mit Gott zu reden, und nutzen quasi dann Mose als Medium, mit Gott zu reden wieder, und wir erfahren
Gott
nicht,
einen Ausweg,
genau, was Mose mit Gott spricht. Also man weiß nur, dass er betet für das Volk, und daraufhin antwortet Herr Mose. Also ich finde diese Lehrstelle total spannend, auch was redet eigentlich Mose zu Gott, während das Volk in direkter Rede spricht, und auch Gott in direkter Rede, erfahren wir nicht, was Mose eigentlich sagt.
Ja.
Aber vielleicht ist es nicht relevant, oder vielleicht ist es absichtlich irgendwie leer gelassen. Aber das habe ich mich gefragt, also besänftigt Mose Gott, oder schreit er den nochmal an? Oder, also, keine Ahnung.
Kann man ja auch, könnte man jetzt in der Predigt auch irgendwie produktiv aufgreifen und die Leute zum Nachdenken bringen. Ja, ich finde es immer spannend, auch was du gesagt hast, dieses Gottesbild, das dahinter steckt. Also zuerst denkt man ja, wow, was für ein grausames Gottesbild irgendwie, der da die Schlangen schickt, weil die Israeliten sich beschweren. Also ich gehe mit solchen Bildern oft so um, dass ich das dann halt auch irgendwie versuche zu kontextualisieren und natürlich sage, das sind natürlich Erfahrungen, die die Israeliten gemacht haben. Da steckt wahrscheinlich irgendwas dahinter, was die traumatisiert haben, was sie mit ihrem Monotheismus in ein oder mit dem Gottesbild auch in Einklang bringen müssen, die ja sagen, es kommt alles von Gott irgendwie.
Ja.
Also auch das Schlechte. Aber das Interessante ist ja eigentlich der Aspekt, dass dann Gott auch diesen Ausweg bietet. Also die Menschen wenden sich dann wieder Gott zu und Gott bietet eben diesen Ausweg und sagt, hier habt ihr diese eherne Schlange. Können wir gleich vielleicht nochmal, das finde ich einen spannenden Aspekt, warum das jetzt eine eherne Schlange ist und nicht irgendwie, ein Götzenbild sollen sie ja nicht machen, aber warum gerade ausgerechnet das, was die Israeliten eigentlich vernichtet sozusagen, sollen sie dann anschauen, um sich zu retten. Aber de facto erstmal dahinter liegt der Gedanke, dass Gott eben auch diese Rettung schenkt, also diese Möglichkeit, dem Tod zu entgehen. Dass Gott die offen lässt, beziehungsweise dann eröffnet. Und ich finde es spannend, wenn ich das gleich noch mit anhängen darf, warum das eine Schlange ist, weil die Schlangen irgendwie, die kommen da rein und die stehen dann so ein bisschen, also ich assoziiere jetzt vollkommen frei aus dem, wie ich diesen Text so für mich verarbeitet habe. Die stehen so ein bisschen für diese Verfehlung des Volkes, dieses Murren, dieses, ihr habt, das ist so das Symbol der feurigen Schlangen, der Giftschlangen, die dann kommen. Und dann ist es total, also finde ich total nachdenkenswert und krass, dass dann gerade diese Verfehlung sozusagen erhöht wird, also dieses Blicken auf die, nennen wir mal Sünde, also ich bin kein großer Freund von dem Begriff, aber nennen wir es mal Sünde. Die Sünde wird dann in die Mitte gehoben als eher eine Schlange und ich muss mir meiner Sünde bewusst werden sozusagen oder meiner Verfehlung bewusst werden, um errettet zu werden. Also um es mal ganz fromm theologisch zu formulieren, das finde ich irgendwie einen total spannenden Gedanken, dass da nicht gesagt wird, wir lassen das jetzt fallen, sondern dieser Gedanke, dass der Mensch ist eben fehlerbehaftet, der macht nicht alles richtig und es gehört zum Menschsein dazu, dass ich mir das immer wieder bewusst mache und dass ich das in die Mitte stelle und dann, finde ich irgendwie einen total spannenden Gedanken. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst oder ob du das sagst, nee, das ist Blödsinn.
Also ich finde die Assoziation spannend. Ich wäre, glaube ich, selber nicht so drauf gekommen, aber tatsächlich finde ich diesen Moment auch total spannend, wo dann diese Gefahr plötzlich erhöht wird. Ich hatte eher so dieses Wort Ehrfurcht im Hinterkopf, also weil ich das auch ein großartiges deutsches Wort finde, weil da die Furcht eben mit drin steckt und die Ehre. Und dann, dass eben Gott jetzt eigentlich wieder verspricht, okay, eigentlich bin ich ja ein Gott des Heils, auch wenn ich kurz ausgerastet bin, vielleicht.
Ja.
Das ist jetzt so, also meine Anmaßung, da in Gott irgendwas zuzuschreiben, was sie gesagt haben könnte, er. Und dann eben dieses Symbol aber vor Augen steht und gleichzeitig ja auch irgendwie eine Bedrohung darstellt. Nach dem Motto, wartet mal, also daran können wir uns noch erinnern. Wir können uns zwar nicht mehr erinnern, wie wir aus Ägypten geführt wurden oder wie das Manna vom Himmel gefallen ist vielleicht, aber wie diese Schlangen unsere Leute gekillt haben, das wissen wir noch. Und davor haben wir Angst oder Respekt und wollen das uns irgendwie auch zu Herzen nehmen, jetzt nicht mehr so zu handeln. Also und nicht mehr zu murren, nur weil es halt nur Manna gibt, sondern okay, dann gibt's halt einfach nur Manna, aber wir haben was zu essen. Und er hat die Kanaaniter quasi abgehalten, uns auch zu killen oder so. Also aber tatsächlich, was du auch gesagt hast, Götzenbild, Stichwort Götzenbild, das haben die hat Ulmer im jüdisch-christlichen Kommentar auch aufgegriffen. Weil er sagt tatsächlich, in zeitlicher Nähe feiert, also am kommenden Schabbat wird in den Synagogengottesdiensten auch über das goldene Kalb nachgedacht. Also tatsächlich ist es wohl auch gerade im jüdischen Jahreskreis dann so, dass jetzt über das goldene Kalb nachgedacht wird oder das eben als Text gesetzt ist am Schabbat. Das finde ich schon spannend und auch diese Parallele, wenn man sagt, okay, ich will darauf eingehen, was gerade eigentlich in den Synagogen gelesen wird. Und dass wirklich der König Hiskia, das hatte ich tatsächlich auch nicht mehr so auf dem Schirm, die eherne Schlange irgendwann zerstören lässt, weil nämlich die Leute eben dieser Schlange Räucheropfer darbringen und eben sie es quasi nicht schaffen, wie er schreibt, über dieses aufgerichtete Symbol hinwegzuschauen auf Gott, sondern eben dann auch wieder ihre Hoffnung in diese Schlange materialisiert wissen und gar nicht eben dem Gott, zu dem man sich kein Bildnis machen soll, irgendwie anbieten und auf diesen Gott hoffen. Und das fand ich auch nochmal interessant, was dann wieder diese Gefahr oder dass die Schlange in ihrer ehernen Form auch die Gefahr mit sich bringt, dass die Leute halt irgendwie wieder sich an irgendein Ding hängen, anstatt
eigentlich darüber hinaus. Ja.
Genau.
Ja. Ja, spannend. Ich hänge jetzt noch vor allem, also auch mit Blick auf die Uhr, an der Frage, wie kann man sowas jetzt mit so einem Text produktiv in der Predigt umgehen? Was macht man damit? Also
ich hatte ja, wie wir schon am Anfang drüber sprachen, wirklich als erstes diese eher so Großwetterlagen Anknüpfung gedacht, weiter zu verfolgen, eben diese Frage von Geschichtsvergessenheit und einerseits Glorifizierung der Vergangenheit und andererseits eben auch sich nicht mehr erinnern wollen oder keinen Bezug mehr dazu haben, was auch Schlimmes passiert ist. Das fände ich auf jeden Fall sehr naheliegend. Und ansonsten finde ich tatsächlich zu diesen ganzen der Wüstenwanderung, wenn ich darüber predige, dann löse ich diese Metaphern gar nicht unbedingt so dolle auf, weil ich finde wirklich so Wüstenzeiten ist doch eine Metapher, die irgendwie sehr stark auch sich in die Lebenswelt schreibt. Also, oder ja, wo viele was damit anfangen können, so keine Geduld mehr haben, irgendwie keinen langen Atem, es geht hin und her und man ist so irgendwie aufgebracht und sei das jetzt, weil man sich zum 100. Mal bewirbt und es nicht kriegt oder so. Ich habe das jetzt neulich auch nochmal aus einer Disabled-Perspektive, diese Bewerbungssituation irgendwie gehört. Das fand ich schon sehr gruselig, so dieses 100-mal, oder nicht 100-mal, ich übertreibe, aber 5-mal zu einem Bewerbungsgespräch geladen zu sein und sich Hoffnungen zu machen und dann, sorry, wir nehmen sie nicht und begründen es natürlich nicht damit, dass sie eine Behinderung haben und gleichzeitig gibt's eigentlich keinen anderen Grund, selbst wenn die Stelle ist dann teilweise unbesetzt und man fragt sich so, hä, eigentlich bin ich doch geeignet, was ist los? Und also so, das fand ich irgendwie nochmal sehr erschütternd für mich als Person, die eben irgendwie abled ist und eigentlich bisher ganz gut durchs Leben kam, auch mit Bewerbung und so. Also das kam mir als erstes in den Sinn, weil es jetzt ein Gespräch war, was ich in den letzten Tagen auch geführt habe. Aber auch so, wenn man, also sei es eine Krankheit, wo man irgendwie immer wieder hofft, es gibt eine Besserung und dann Rückschläge erleidet oder Beziehungsissues, wo man irgendwie versucht, voranzukommen, im Gespräch zu bleiben, in Liebe miteinander umzugehen oder auch immer wieder merkt, wie man selber das nicht aufbringen kann oder seinen Ansprüchen nicht gerecht wird und so. Also da würden mir, glaube ich, schon einige lebensweltliche Illustrationen einfallen. Weiß nicht, hast du noch Ideen?
Nee, also ich könnte es auch nur wiederholen. Ich finde gerade, was du beschrieben hast, sind eigentlich anschauliche Beispiele. Ich würde auch dem zustimmen, dass dieses Bild von der Wüstenwanderung oder von so einer Dürrephase oder sowas einfach auch sehr, also damit können die Leute auch schon ihre eigenen Perspektiven damit reinbringen. Mir kam jetzt gerade nochmal der Gedanke, dass diese Schlangen, die machen das Ganze ja nochmal schlimmer dann sozusagen. Das heißt, die haben diese Erfahrung, oh, wir haben nur dieses Kackmanna zum Essen, ich habe keinen Bock mehr drauf, uns geht seit Jahren hier irgendwie schlecht. Und dann kommen auch noch die Schlangen. Also das setzt dem Ganzen nochmal ein i-Tüpfel auf. Also als würde Gott sagen, guckt mal, wie schlecht es euch noch gehen kann, sozusagen. Also mal ganz überspitzt gesagt.
Ja.
Dann schenkt er am Ende die Rettung, diese Perspektive. So, also und es ändert sich in der Situation, außer dass die Schlangen, die vorher da waren, nicht da waren, dann wieder weg sind oder dass es dafür eine Rettung gibt sozusagen. An der Grundsituation ändert sich ja nichts, aber er ändert so ein bisschen die Perspektive, also diese Geschichte ändert so ein bisschen die Perspektive der Menschen, die durch diese Geschichte durchgehen. Mhm. Und das habe ich mich gefragt, ob das irgendwie so ein Anknüpfungspunkt dann auch sein könnte für eine Predigt, der Gott, der eine neue Perspektive auf die eigene Situation schenkt, indem man auf Gott blickt sozusagen oder auf das, was Gott einem als Rettung bietet. Also das ist jetzt auch wieder sehr abstrakt gesprochen. Ja. Da fallen mir jetzt auch gerade keine konkreten Beispiele ein. Aber das wäre so eine Möglichkeit, wie ich mir vorstellen könnte, wie man dieses ganze Schlangengedöns da irgendwie mit reinbringen könnte. Also wenn man das Gefühl hat, es geht wirklich jetzt gar nicht mehr schlimmer, dann braucht es vielleicht einen Punkt, auf den ich blicken kann, der meine Perspektive ändert.
Ja.
Und es ist ja gerade mit Blick auf Passionszeit Ostern, also das schwingt ja, finde ich, auch immer mit. Also nach dem Dunkel kommt das Licht. Also so, Ostern ist ja ein großer Perspektivwechsel sozusagen, den man durchaus in der Passionszeit vielleicht auch schon mal andeuten kann. Also das schwingt ja hier schon, finde ich, wenn man sich diese Platzierung im Kirchenjahr anschaut, schon auch sehr deutlich mit.
Ja, total. Und dieses brutale Zeichen, auf das man guckt an der Stange, also der Ulmer vergleicht das schon auch mit dem Kreuz oder sagt, das liegt natürlich irgendwo nahe, auch gerade in der Kirchenjahresverortung. Und gleichzeitig führte das aber auch nicht aus. Also er sagt so, ne, ich assoziiere das oder ich, es liegt natürlich nahe, das zu vergleichen. Aber ich würde irgendwie auch vorsichtig sein, das so überzuinterpretieren. Was ich noch gedacht habe zum Thema Kirchenjahresverordnung und Passion, ich finde es schon eine Herausforderung, eben mit diesem Gottesbild, dass Gott die Seraphim schickt, um Leute zu töten, laut Erzählung. Ich finde daran, also oder daran knabbere ich, und ich glaube, das könnte ich in der Predigt auch nicht auflösen und wollte ich auch nicht. Also gerade wenn wir sagen, okay, es reministere, ist es wirklich auch so die Mitten, also in der Tiefe der Passionszeit, da zu sagen, okay, manches Unheil, was wir erfahren, können wir einfach auch nicht verstehen, und also Theodizee-Frage bleibt offen, und auch vielleicht, also was das auch bei mir so an Unbehagen auslöst oder an Irritation, hängt sicher damit zusammen, dass ich halt doch irgendwie so ein Gottesbild habe, wo ich sage, ja, Gott ist doch irgendwie gut und eben will das Heil und schafft eigentlich Grundvertrauen, und dann so eine Grunderschütterung, wo natürlich dann die Schlange da oben hängt und das Versprechen, ich mach's nie wieder, so, ich hänge euch einen Regenbogen an die, ans, also, aber wobei ich finde, ein Regenbogen ist schon nochmal ein anderes, schöneres Symbol als diese Schlange, aber trotzdem ist das Grundvertrauen schon erschüttert, also, und wo man sich schon fragt, Gott, warum tust du das den Leuten an? Also, das finde ich, bleibt offen und würde ich, glaube ich, auch in der Offenheit irgendwie stehen lassen.
Ja. Ja, man kann es ja auch gar nicht auflösen, letztlich. Also, es ist eben diese Ambivalenz im Gottesbild, die sich auch durch die Bibel ja durchzieht. Das ist ja nicht die einzige Stelle, wo man sowas findet. Wo man dann auch sagen muss, das ist das ambivalente Gottesbild, das uns auch als Christen wahrscheinlich immer wieder erdet und womit wir einfach umgehen müssen. Ja.
Und schön finde ich, dass man hier anlässlich dieses Textes in der Passionszeit vielleicht auch nochmal über den ersttestamentlichen Gott des Unheils nochmal mehr predigen kann oder der das Unheil jedenfalls mit in sich trägt, ohne dann schon wieder zu arg eben auf das Kreuz sprechen zu können. Weil ich finde, an Karfreitag muss ja immer diese Jesus-Story noch miterzählen. Und das ist ja auch völlig okay. Aber eben, ich finde, dieser Text bietet echt auch eine Chance, über die dunklen Seiten Gottes zu sprechen, ohne übers Kreuz oder ohne das Kreuz zu überstrapazieren vielleicht. Genau. Und ich glaube, ich würde die Predigt jetzt vom Gefühl echt auch so ein bisschen düster lassen und dann halt versuchen, das nochmal in Gebeten und Liedern oder so nochmal aufzugreifen. Also zum Beispiel eins meiner sowieso liebsten Lieder, was hier aber ja ausgesprochen gut passt, finde ich, ist das Im Lande der Knechtschaft, wo die eben auch, also dieses schöne Miriam-Lied, wobei Miriam Schlug auf die Pauke ist natürlich auch so, Miriam ist jetzt tot, ja, aber diese Sicherheit der Sklaverei, vielleicht könnte man das eben doch nochmal einbeziehen. Also die Israeliten wollen zurückfliehen in die Sicherheit der Sklaverei, also dass wir uns auch manchmal in so Sachen flüchten wollen, in Sicherheiten und Zuverlässigkeiten, die aber eigentlich halt gerade einfach nichts mehr mit unserem Leben zu tun haben, weil wir uns mal entschieden haben, in die Wüste aufzubrechen, und es bringt uns manchmal vielleicht auch nichts da, sich gedanklich dran aufzuhalten und zugleich aus den Erzählungen zu leben. Also ich finde auch da, ich fand jetzt in unserem Gespräch, waren wir nicht 100% stringent in dieser Frage von Geschichtsvergessenheit einerseits und andererseits aber auch so Glorifizierung der Vergangenheit. Das müsste man sich vielleicht nochmal überlegen, ob man das zusammenbringt oder was man für einen Schwerpunkt setzt im
man muss sich vermutlich für eins entscheiden. Ja. In der 20-Minuten-Predigt. Genau. Aber das überlassen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir haben unsere Zeitlimit erreicht und auch wenn wir jetzt keine fertige Predigtidee für euch am Ende haben, hoffen wir doch, dass euch das Nachdenken mit uns ein bisschen Spaß gemacht hat, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Impuls mitnehmen könnt, an dem ihr weiterdenken könnt und dann, falls ihr über den Text predigen müsst, eine gute Predigt zusammenkriegt oder falls ihr einfach nur Spaß am Nachdenken über Bibeltexte habt, das jetzt weiter tun könnt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und nächste Woche sitzen hier wieder zwei andere.
Ich bin, glaube ich, wieder dabei mit Julia, wenn dabei? Ich es richtig im Kopf habe.
Ich genau. Nicht.
Stimmt nicht. Ich spreche mit Caro. Entschuldigung, ich spreche mit Caro Sauer. Die ist das erste Mal dabei. Und auch wenn es da ein neutestamentlicher Text ist aus dem ersten Petrusbrief, sprechen wir auch weiter über die Exodus-Tradition. Also führen sozusagen diesen Strang weiter.
Ja, dann passt's doch.
Genau.
Wunderbar. Gut, macht's gut da draußen und bis nächste Woche. Tschüss.
Genau, bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.